Der Grund für die historische Einteilung, wir sind jetzt also in den Folien 83 bis 88, das müsste ich Sie begrüßen, damit das Audio stimmt, aber das ist ein Problem in dieser Vorlesung. Der Grund für die historische Einteilung, dass ich mich nicht nach Jahreszahlen oder Jahrzehnten durcharbeite, ist halt in den Konsolengenerationen. 83 endet die zweite Generation und es beginnt dann bald die dritte Generation. Auch hier haben wir wieder den kulturellen, den technischen und den Computerspielkontext. Vielleicht fangen wir diesmal mit dem, nein, fangen wir nicht, es geht nicht, das macht keinen Sinn, oder? Doch, wir fangen hier mal mit dem technischen, mit dem kulturellen Kontext kurz an. 83. Kommt Synthpop, also das prägt die 80er, die elektronische Musik, insbesondere MIDI als Interface. Über den Yamaha Synthesizer DX7 wird der ganz berühmte sein. Und wenn Sie irgendwie an die 80er Jahre denken, an die Musik, hier sehen Sie die jungen Depeche Modes, die gibt es ja heute noch, ein bisschen älter sind sie geworden. Wenn Sie an die 80er Jahre denken oder so Retro 80er, dann haben Sie wahrscheinlich immer einen DX7 Synthesizer im Ohr. Von der Klangqualität deutlich besser als alles, was Sie in Computern in der Zeit finden. Auch das verschiebt sich ja dann später. Heutige Soundkarten sind faktisch vollwertige Synthesizer. In den 80ern hatte ich Ihnen ja letztes Mal, nee, vor zwei Wochen, als ich über Sound gesprochen habe, so ein bisschen die Qualität mal vorgespielt. 1983 kommt Wargames raus, basierend auf dem Spiel Missile Command. Wargames selber ist ein ganz berühmter Film. Wargames 1983, weil er so die Fragen aufwirft, was machen wir eigentlich mit computergesteuerten Kriegsszenarien? Und berühmt ist halt vor allem er spielt hier Gallagher. Und der hackt sich dann in das System ein und löst beinahe den Dritten Weltkrieg aus. Gibt aber eigentlich einer ganzen Generation ein Gefühl, wie es ist, sich in den Computer einzuhacken, und löst dann so einen Hackerboom aus. Und sie verfolgen das dann weiter und ganz zum Schluss, der spricht dann auch mit ihnen. Und dann haben sie hier diese Grafik. Und tatsächlich haben die Amerikaner ja solche Kommandozentren, die halt nicht ganz so aussehen wie hier. Aber das prägt eigentlich mehr das Bild, wie wohl die Amerikaner Krieg planen, als das tatsächlich, wie es läuft, weil das ja keiner sieht. Und sie finden das, deswegen springe ich da jetzt mal ein bisschen hin, inspiriert haben die sich von Missile Command. Missile Command, was ein Spiel aus den 80ern ist, in dem halt der Kalte Krieg thematisiert wird. Das ist eigentlich ein ganz harmloses Spiel. Was aber die Schrecken des atomaren Angriffskriegs zeigt. Also wir müssen hier kommen die Atombomben der Russen, rot, ne, klar. Und wir müssen die mit so Abwehrraketen abfangen. Und wenn sie schaffen, ihre Städte zu retten, kriegen sie Punkte. Das ist so ein typisches Zeitdokument des Kalten Kriegs, dieses Spiel. Ist auch ein eigenes Genre für sich, also es ist kein richtiges Shoot'em-up, es ist aber auch kein richtiges Actionspiel, und wenn sie nicht schnell genug sind, dann passieren ihnen schlimme Dinge. Und das wiederum ist die Grundlage für Filme wie Wargames. Es gibt eine ganze Menge Spiele, die genau diese Grafik auch benutzen, also diese linearen Raketen, die da irgendwie auf sie zufliegen. So, und so sieht das dann aus, wenn der Krieg erstmal ausbricht. Darauf basiert Wargames, so von der ganzen Optik her. DEFCON ist heute so ein Spiel, was das aufgreift. Und das prägt so den Umgang mit Homecomputern, also was man mit Homecomputern alles anfangen kann. Insbesondere mit Homecomputern mit Modem-Verbindungen, die sich in größere Systeme reinhängen. Im Computergrafikbereich haben wir Return of the Jedi, Superman 3, Lost Starfighter, die Computergrafik weiterbringen. Also ich hatte ja mal gesagt, mit Tron endet die Computergrafik, das stimmt ja nicht ganz. Es gibt einfache Versuche, meistens aber jetzt mal von dem Krieg der Sterne abgesehen, weder Superman 3 noch Last Starfighter waren irgendwie genreprägend oder industriebeeinflussend. Aber es ist durchaus der Versuch in Superman 3 zum Beispiel. Missile Chase, genau. Achso, das ist aber re-edited, das ist nicht gut. Re-edit ist ja immer so eine Sache. Naja, wo er irgendwie durch die, mal gucken, also vielleicht müssen wir die nehmen. Ich habe den Film jetzt leider nicht dabei. Wo Superman als Christopher Reeve hier durch die Welt fliegt und die dann so ein Computerspiel draus machen. Also das ist halt, die Bösen machen ein Computerspiel. Das ist der Böse hier. Aber netter. Also ihr spielt praktisch ein Spiel, das ist so ein Drohnenkampf. Ihr spielt ein Spiel, ein Superman-Spiel, aber der versucht ihn auch in echt zu erwischen. Aber ich gucke mal, ob ich Ihnen die Szene zeigen kann, wo er wirklich auch das Spiel hat. Hat er nämlich nicht. Das ist ja re-edited. Das haben sie rausgeschnitten, wahrscheinlich, weil es zu peinlich ist. Also das sehen Sie hier unten, sehen so einen kleinen Ausschnitt aus dem Film. Da versuchte man Computerspiel-Ästhetik in Science-Fiction-Filmen oder jetzt in so einen Superheldenfilm unterzubringen. Wohingegen The Last Starfighter eine Geschichte ist, er spielt ganz viele Shoot'em-Ups und wird dann, weil er irgendein Spiel zu Ende gewonnen hat, rekrutiert, um bei so einem echten Sternenkampf mitzumachen. Das geht auch an die Zielgruppe der Computerspieler. Und ansonsten hat dieses, der Film 84 eine Menge 3D-Grafik mit Goro-Shading, in dem diese Raumschiffe auch dargestellt werden. Also ich zeige Ihnen noch kurz diese Visual Effects-Szenen, dann hören wir hier auch auf. 1984 kommt die Fortsetzung von 2001 raus, ein ganz komischer Film 2010, The Year We Make Contact, in dem die Jupiter-Szene, also der Jupiter im Prinzip implodiert und das wird computergrafisch gemacht. Und ich zeige Ihnen jetzt noch abschließend den Young Sherlock Holmes von 85. Haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht, gell? Habe ich ihn schon mal gezeigt? Okay, nein, müssen wir nicht nochmal machen. Ich habe da noch mehr. Machen wir mal 2010, Jupiter, Ignition. Also das wieder einfach mal so Finals. Ich weiß ja nie, wo das ist, muss ich dazu sagen. Ach doch, hier war es, ich habe es genau gesehen. Also es gibt da so ein großes Loch im Jupiter, jetzt sehen Sie das hier. Das ist so ein kleiner Versuch, die Computergrafik irgendwie sinnvoll zu benutzen. So, und das ist so ein Morphing, würde man heute sagen, indem so eine Figur also sich langsam verändert und jetzt wird der Jupiter irgendwie zu einer neuen Sonne. Das ist so 84 der Animationsfilm. So richtig viel animiert wird er noch nicht. Also man hat manchmal so ausgewiesene Szenen und in denen so, das war's auch schon. Aber man sieht schon, wohin die Computergrafik gehen wird bei Filmen, nämlich so die Unterstützung, gar nicht so sehr der Vollanimationsfilm. Das haben Sie, also hier haben Sie noch ein paar, also Basil, der Mäusedetektiv, Disney-Film, wo dann die Schlussjagdszene im Tower Clock von London mit 3D-Grafik läuft, oder Labyrinth, wo man eine Eule malt, oder Star Trek, The Voyage Home, das zeige ich Ihnen aber nächste Woche, ich muss irgendwann Schluss machen. Wir sind jetzt mitten in den 80ern, also bei der Folie Scarface, viele haben Sie gar nicht verpasst, wenn Sie jetzt erst zugeschaltet haben. Ich mache einfach weiter bei den Helden der 80er, die ja inzwischen auch alle in Ruhestand gehen. Also Arnold Schwarzenegger, bekannt aus Conan der Barbar, wird jetzt in verschiedenen Actionfilmen als muskulöser Einzelkämpfer dargestellt. Schwarzenegger Kommando. Das ist so sein Image, was er prägt, zusammen mit seinem großen Kontrahenten Sylvester Stallone. Also beides also Profi-Bodybuilder, die sich dann im Filmbusiness versuchen. Stallone, der ja eher durch Rocky bekannt wird und durch Rambo 1, also das damals noch First Blood, jetzt also 85 ist dann klar, also wir schneiden mal diese ganzen Charakterentwicklungen und dieses Plan raus, jetzt geht es nur noch um Waffen und Explosionen im Hintergrund, wo er nach Afghanistan zurückkehrt, um da seine, nee, Vietnam glaube ich, um da seine irgendwelche Kriegsgefangenen rauszuholen. Das inspiriert dann wieder mehrere Computerspiele. Es gibt noch einen Rambo dritten Teil, wo man dann später merkt, so ein bisschen ist mit der Franchise, geht's runter. Und jetzt vor ein paar Jahren kam ja dann John Rambo raus, so als Abschlusswerk, in dem der alte Stallone noch einmal auftreten kann und die Figur dann auch zu Ende führt, ähnlich wie mit Rocky Balboa. Schwarzenegger ist ja ungebrochen, nach seinen Zwischenepisoden in der Politik dreht er jetzt wieder Actionfilme. Dann gibt es noch Dudikoff, der in American Ninja, also so ein bisschen die fernöstliche Kampfkunst ins Action-Kino bringt. Das läuft aber nicht auf dem gleichen Erfolgslevel wie die Schwarzenegger- und Stallone-Filme, wo einfach die Darsteller, egal was für eine Handlung das ist oder egal wie der Film auch irgendwie funktioniert, die beiden Hauptdarsteller garantieren für Kassenerfolge. Also das Hollywood-Star-System dehnt sich auf die beiden aus und Peter Dreykov ist eher so im B-Movie-Bereich, genauso wie der ewige B-Movie-Held Chuck Norris, Dolph Lundgren, Steven Seagal, der es so ein bisschen rausgeschafft hat, obwohl er ja also schauspielerisch völlig unfähig ist, aber immerhin mehrere asiatische Kampfsportarten beherrscht. Oder Jean-Claude Van Damme. Das sind so Namen, die heute auch noch, ich glaube, in den Expendables sind sie dann alle aufgetreten. Aber das ist so die Serie 85, 87. Also da kommt jedes Jahr kommen ein oder zwei solche Action-Filme raus, die beliebig austauschbar sind. Also sie ganz stark sich auf Klischees, narrative Klischees und Tropen zurückziehen. Aber es ist ähnlich wie Spiele. Die Leute gehen ja nicht wegen der Story oder der Charakterentwicklung oder den besonders bewegenden Motiven da rein, sondern wegen der Actionsequenzen. Und die Story, das hat später mal, ich glaube, John Romero über Doom gesagt, Story in Computerspielen, sagt er, ist wie ein Pornofilm. Man braucht es nicht, aber man erwartet, dass es da ist. Und so gilt es auch für Actionfilme. Der amerikanische Medienwissenschaftler, nämlich ein berühmter amerikanischer Medienwissenschaftler, dessen Name mir gleich einfällt, beschreibt das als Akkordeonfilm. Also es gibt diese Zwischensequenzen der Geschichte, aber zwischen diesen narrativen Abschnitten gibt es halt lange ausgedehnte Verfolgungsjagden, Kampfszenen, was wir von Bruce Lee schon gesehen haben, das eigentlich eine Aneinanderreihung von Actionsequenzen ist. Und das ist wie so ein Akkordeon, dehnt sich die Zeit. Dazwischen kann man sagen, am nächsten Tag, dann geht es dann wieder weiter und dann dehnt es sich wieder aus und dann wird so ein Kampf halt in Echtzeit zelebriert. Und genau dafür werden diese Filme gemacht und finden auch genau dafür ihr Publikum. Also der Actionfilm blüht und gleichzeitig muss man sagen, die Computerspiele, die ganz ähnlich funktionieren. Auch da gibt es so narrative Häppchen, die auch relativ irrelevant sind. Masters of the Universe habe ich Ihnen letzte Woche ja auch die Figuren gezeigt. Also diese Actionfiguren, die natürlich sich auf Conan den Barbaren auch beziehen und auch so stärkere Fantasy-Motive einbauen. So, und da ist dann Dolph Lundgren, der Bodybuilder, der halt den He-Man, der heißt schon He-Man, und den dann verkörpert und durch absurde Handlungen geht, aber es geht halt darum, einerseits Körper zur Schau zu stellen und andererseits halt gewalthaltige Konfliktlösungen zu präsentieren. Im Science-Fiction, auch Schwarzenegger festigt seinen Ruhm mit der Figur des Terminators, auch die geht ja in die vierte oder fünfte Runde inzwischen, also diese Franchise lebt auch hier fort. Im dystopischen Kino, was sich auch stärker an der Science Fiction, also der Golden Age of Science Fiction, die 50er und 60er orientiert, mit Brasilien, geht also eine Darstellung einer dystopischen Welt, in der so eine Bürokratie alles beherrscht und in so einem totalitären Regime die Frage sich stellt, welchen Platz die Einzelfigur da eigentlich haben kann, also die Einzelperson. Und Aliens setzt den Science-Fiction-Horror-Erfolg fort und wird natürlich in den Händen von James Cameron zu einem reinen Rambo im Weltraum, kann man sagen, also wo dann Sigourney Weaver ein Alien nach dem anderen niedermähen kann. Und man sieht hier schon, dass die Actionfilme und Computerspiele, das läuft zusammen in der Zeit, ohne dass es also meistens orientieren sich die Spiele am Film, umgekehrt nicht so sehr, weil Spiele in ihrer Qualität so schlecht sind, dass sie den Cineasten eigentlich kaum auffallen. Aber insgesamt wächst so der Bedarf an solchen Filmen, in der so das Individuum, der Rächer oder was auch immer, also der letzte Überlebende, der, keine Ahnung, das tragische Familienunglück überlebt hat und sich dann an den anderen rächt. Das sind ja solche Plots, die da zu tragen kommen. Aber es geht häufig um diese heroische Einzelfigur, die entweder im Krieg oder in der Zukunft sich gegen die anderen behauptet. Und das funktioniert in Spielen besonders gut, weil man ja auch immer so eine Spielfigur hat, die man entsprechend den Herausforderungen entgegenwirft. Es gibt entsprechend viele Adaptionen, also sowohl Terminator als auch Aliens hat entsprechend viele Computerspielumsetzungen gefunden. Brasil weniger, das wird ein bisschen zitiert, aber ist narrativ zu komplex und hat zu wenig Konflikte, also zu wenig gewalthaltige Konflikte, die man da irgendwie im Computerspiel umsetzen kann in dieser Zeit. Mangas und Comics, Henry Jenkins ist der berühmte amerikanische Medienwissenschaftler, SRV. Ich wusste, dass es mir einfallen würde. Mangas und Comics entwickeln sich weiter. Zum einen kommt Akira in Japan von 82 bis 1990 in, glaube ich, 6 oder 7 großen Bänden raus, in denen eine sehr epische Geschichte postapokalyptisch erzählt wird, die wiederum sehr stark so die Anime-Manga-Kultur dann auch prägen wird, einfach durch die Art und Weise, wie die erzählt wird und welche Figuren da auftauchen. Und es löst sich zunehmend von dem Einfluss des, also Anime ist manchmal sehr stark von Disney geprägt, sowohl im Setting oder auch von westlichen Erzählungen. Und das löst sich und findet dann sehr stark auch zu einer typisch japanischen Form, die bis heute in Mangas, also in solchen dystopischen Science-Fiction-Mangas zitiert wird. In Amerika kommen die Teenage Mutant Ninja Turtles als völlig absurde Konstellation, also Schildkröten, die durch radioaktives Abwasser mutieren und dann zu Teenagern werden und so das Teenagerleben mitmachen. Und da gibt es jetzt demnächst einen ganz peinlichen Film, der rauskommen wird, nach dem, was man aus dem Vorfilm sieht. Also auch die Franchise lebt fort und wird eine der erfolgreichsten Videospiel-Franchises. Es gibt ganz, ganz viele Adaptionen, weil es halt Ninja Turtles sind, also Schildkröten, wie Sie ja sehen, da mit verschiedenen Schwertern und Schilden und Waffen, fernöstlicher Kampfkunst sich dadurch die Unholde von New York irgendwie schneiden. Und das Ganze auch noch mit so einer, also ist einfach irgendwie witzig, also es gibt ganz viele lustige Dialoge. Das eignet sich ja vorrangig für Filme, aber auch für Spiele, die sich so ein bisschen an ein Kinderpublikum richten. Und in der Tat lebt diese Serie bis heute fort. Man ist immer wieder überrascht. Aber durchaus, also es ist eine eigene Marke und die sind durchaus haben einen hohen Wiedererkennungswert. Ist vielleicht auch diese abstruse Kombination aus Schildkröten und fernöstlicher Kampfkunst. So, und was aber auch passiert in der Zeit ist, dass das Comic-Publikum, die also mit Batman und Superman irgendwie im Mainstream aufgewachsen sind, älter wird und auch was anderes möchte als immer nur den einsamen Helden da in der Nacht. Und Frank Miller schreibt The Dark Knight Returns, genau. Also der dunkle Ritter, der jetzt in den Christopher Nolan-Filmen ja dann auch als Titel übernommen wurde, und schreibt die Geschichte von Batman aber ganz anders. Also viel getriebener, Batman ist viel psychopathischer und es werden zwar die ganzen Batman-Tropen ausgepackt, aber das richtet sich ganz klar an ein älteres Publikum. Und das fängt dann in den 80ern an, dass man sagt, okay, es gibt zwar weiterhin diese Superheldenhefte, die sich eher so an die 8- bis 16-Jährigen richten, und so von der Komplexität der Narration und den Handlungsverschränkungen. Aber es gibt auch Themen, die für Ältere, die mit Comics eben auch aufgewachsen sind, für Ältere geschrieben werden und die sagen, okay, wir führen jetzt das einfach mal fort, aber mit den Erzähltechniken irgendwie der Literatur oder des, irgendwie auch der Graphical Novel. Comic verliert in den 80ern den Ruf des rein Trivialen und wird dann spätestens in den 90ern auch akademisch untersucht, also es gibt für Visual Storytelling oder so, gibt es die ersten Lehrstühle, die eingerichtet werden an Unis, in Amerika erst, inzwischen gibt es das auch in Deutschland, und man sieht ein, dass Comics einfach ein Medium sind, die natürlich ihre Pulp-Vergangenheit auch nicht leugnen können und wollen, aber mit dem man durch Kombination von Wort und Bild einfach ganz andere Dinge ausdrücken kann, als mit Bildergeschichten oder Texten alleine. Dass sie sehr viel Ähnlichkeit mit Film haben, aber das Spannende im Comic passiert meistens zwischen den Panels, also sozusagen im Schnitt, ganz ähnlich wie im Film, wo es ja über die Montage auch sehr viel geschrieben wird, gibt es die ersten Comic-Theorien dann später in den 90ern, die sich aber eigentlich speisen aus der Beobachtung, dass mit Comics eben mehr möglich ist als das, was man bislang dachte. Da stehen an dieser Schwelle stehen ja Computerspiele derzeit oder jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man auch hier sieht, es gibt zwar eine Menge vernachlässigbare Werke, kann man sagen, aber da kann das Medium erstmal nichts für. Was man mit dem Medium macht, ist nicht davon abhängig, was bislang damit gemacht wurde. Und dass es durchaus Dinge gibt, die man im Spiel ausdrücken kann, im Computerspiel, die in den anderen Medien so nicht passieren können. Die 80er Jahre sind auch das in Science Fiction ganz prägend, das Jahrzehnt des Cyberpunk. William Gibson wird da die tragende Figur sein, der ist nicht der einzige Erfinder, aber ich will jetzt nicht in die Verästelung des Cyberpunk gehen. Cyberpunk als Szenario ist eine dystopische Zukunft, in der
irgendwelche Großkonzerne die Welt beherrschen und die Individuen sehen, wie sie da ihren Platz finden. Aber das schaffen sie, manche von ihnen halt, indem sie sich in die Informationsinfrastruktur einhacken und versuchen dort dann ihre Vorteile zu erreichen. Und das Ganze natürlich immer unter der Bedrohung, wenn sie erwischt werden, dass dann irgendwie ihr Material beschlagnahmt wird, sondern es ist so eine Geistverschmelzung in den Cyberspace. Da wandert sozusagen der Hacker rein und investiert sich persönlich und körperlich, und wenn dann was passiert und er geschnappt wird, dann meistens hat das den Tod zur Folge. Oder der Körper stirbt und der Geist wandert dann auf ewig in Cyberspace. Also ganz viele der Jenseitsfantasien des Abendlandes wandern hier in so einen elektronischen Raum. Das ist eine Entkörperlichung, die Loslösung von der Seele, vom Körper, die dann auch unter bestimmten Umständen dann auf ewig verdammt ist in dieser Zwischenwelt zu Hause. Also solche Themen werden einfach übertragen und das Problem gelöst, was Tron noch hatte. Tron war der Film, wo diese kleinen Männlein im Computer rumliefen, aber es war nicht so richtig klar, wie das funktionieren soll. Und William Gibson erfindet oder er prägt den Begriff des Cyberspace, im Deutschen auch damals Kyberspace übernimmt, weil die Kybernetik. Später hat man sich dann, auch nicht Cyber, sondern Cyber, hat man sich dann auf die englische Schreibweise geeinigt. So, und da gibt es ein paar Autoren, die in den 80ern dieses Genre, also Subgenre im dystopischen Science-Fiction voranbringen. Und erst in den 90ern wird uns das alles wieder einholen, wenn dann das Internet, also das frühe World Wide Web, in der Presse und so ein bisschen in der Medienkritik als Cyberspace hochgejazzt wird. Und wir uns alle, also 95 war klar, um 2000 sitzen wir alle im Cyberspace, so wie William Gibson das schon 84 gesagt hat. Es ist alles anders gekommen, aber die Fantasien waren da und die werden durch diese Genre auch entsprechend gespeist. Medientechnisch passiert für uns in den 80ern nicht mehr so viel. Also es gibt ganz viele Computer, auf die ich aber später noch eingehe. Also gerade die Homecomputer diversifizieren sich. Aber Dinge, die wir für die Computerspielentwicklung brauchen, ist einerseits die Compact Disc von 82, die sich von der Laserdisc entwickelt hat. Also Laserdisc sehen Sie da unten, das werden Sie wahrscheinlich nicht kennen als Medium. Das war die Idee darauf, also man hat darauf Filme aufgezeichnet. Ich glaube, das kam 2 Jahre nach der VHS raus. Und man konnte eine ganze VHS-Kassette auf so eine Laserdisc bringen. Und die Technologie, die da verwendet wurde, die wurde eben 4 Jahre später für die Kompaktdisc eingesetzt, die den großen Vorteil hatte, sie war viel kleiner. Also es gab diesen Kompaktdisc-Player und was geradezu unglaublich war, die Größe der Kompaktdisc war so ausgelegt, dass man ein Gerät bauen kann, was in ein Autoradio passt. Also das ist irgendwie die Diagonale einer Langspielkassette, die in so ein Autoradio passt. Die hat man als Grundlage genommen für die Größe einer Kompaktdisc. Das sind diese 12 cm oder 12,5. Es war natürlich 82 völlig undenkbar, dass man ein CD-Lesegerät in ein Auto unterbringen kann. Aber Sony hat tatsächlich so weit gedacht und Philips, die das standardisiert haben, dass vielleicht ja irgendwann die Technik voranschreitet und man dann auch Kompaktdisplayer im Auto haben kann. Das erklärt dann ein bisschen die Größe, die wiederum danach die Größe der DVD und dann die Größe der Blu-ray und dann der Holographic Versatile Disc, die uns wahrscheinlich nie mehr erreichen wird. Auch die basiert auf genau diesem Format, das wiederum geht zurück auf das Format der Kassette. So, und wir brauchen die Kompaktdisc dafür, dass in den 90er Jahren dann die CD-ROM auf den Markt kommen wird und die ersten Spiele auf Kompakt, also so eine Kompaktdisc hat ja so 700 oder 680 Megabyte, und das war unglaublich viel mehr als alle Festplatten. Also Festplatten hatten in der Zeit üblicherweise 5 bis 20 Megabyte und so eine Diskette hatte 1,4 Megabyte oder weniger. Also da passte so unglaublich viel weniger drauf als auf so eine Audio-CD, nur konnte man sie noch nicht für Daten nutzen in den 80ern. Sondern nur für Musik und später dann halt auch für Daten. Und dann kommen Spiele raus, die Filme, Sequenzen, das haben Sie ja so ein bisschen gesehen, also wo dann echte Schauspieler aufgenommen werden, weil man hat ganz viel Filmmaterial, bessere Musik, so richtige Orchestereinspielungen. Das kann man alles zum ersten Mal speichern. Und das Speichermedium wird die Kompaktdisc sein. Und die Laserdisc hat eine nette Zwischensequenz, das zeige ich Ihnen später. So, und 84 kommt der Apple Macintosh raus, der als Spielecomputer nicht so berühmt ist, aber der Computer sein wird, der das Graphical User Interface, also Windows, Icons, Mouse, Pointers aus Xerox übernimmt, den Xerox-Part, hatte ich ja schon gesagt, die wollten ja nur eine Kopiertechnik haben. Als sie sahen, da steht Computertechnik, haben sie das alles verramscht. Also wirklich, dann kam Steve Jobs vorbei und sagte eben, das ist spannend, das hätte ich gerne. Dann haben sie das halt so wenig lizenziert. Und sie bauen den Apple Lisa, der floppt, weil er zu teuer ist. Und Steve Jobs, schon damals als Querkopf in seiner Firma an den Rand gedrängt, hat aber sozusagen das Projekt Macintosh bekommen, aber schafft es, das also so zu pushen, dass der Macintosh zumindest ein Erfolg in einer Nische wird. Also er schafft es nicht, gegen die PCs anzukommen, aber ist sehr erfolgreich bei Designern, bei Gestaltern. Neben dem Macintosh gibt es den Laserdrucker und ein Textsatzprogramm, um Zeitungen zu setzen. So, und das spricht grafisch denkende Menschen an, die sagen, ich will aber nicht mit irgendeinem MS-DOS, also Textzeilen eintippen, sondern ich will sehen, was ich mache und ich will sehen, wie es hinterher aus dem Gerät rauskommt. Und das wird so eine lange Liebe der Gestalter und der Designer zu der Firma entfachen, die auch die Krisenzeit in den 90ern übersteht und inzwischen versucht Apple sich so ein bisschen von dem Image auch zu lösen und geht eher so auf so ein Lifestyle-Produkt, was auch für alle anderen Kunden sinnvoll ist. Ja, und haben es ja nun durch ihre Eye-Linie bislang sehr erfolgreich geschafft, sich wieder von dieser Nische hochzuarbeiten, wenngleich natürlich Windows und Microsoft-Produkte und Intel-Rechner, das war ja lange auch getrennt, also die Weltherrschaft übernehmen, was den Desktop-PC angeht. Aber als Spielcomputer mit der Macintosh, es gibt so ein paar Spiele in den 90ern, die dann tatsächlich zuerst auf dem Mac erscheinen. Macintosh ist eine Apfelsorte, daher kommen diese Bezeichnungen. Also es gibt Spiele, die zum ersten Mal auf dem Macintosh erscheinen, aber ansonsten ist in den 80ern der Apple II immer noch der innovativere Homecomputer. Und was auch, naja, nicht rauskommt, aber wichtig sein wird für die Computerszene, sind die Floppy Disks, also diese weichen, labbrigen Scheiben. Könnt ihr auch mal googeln, gibt es inzwischen ganz nette Filme, wie wenn man Sechsjährigen die Technik aus den 80ern zeigt und was sie damit wohl alles anstellen. Niemand weiß mehr, was das ist, der so eine Diskette nicht mehr in der Hand gehabt hat und was man damit macht, also wo überhaupt hingehört und wie man damit umgeht. Aber das ist das Verbreitungsmedium für Spiele nach der Kassette. Das ist nämlich die Alternative, ist eine Kassette, also diese Langspielkassette, auf die dann ein oder zwei Spiele passen und wo das Laden eines Titels bequem 20 Minuten dauert. Und so eine Diskette ist da deutlich flotter. So, jetzt kommen wir zu einigen Spielen. Vielleicht, also iRobot habe ich Ihnen ja schon mal gezeigt, die ersten vier Polygons. Und die Laserdisc bringt ein kleines Genre hervor, den interaktiven Film. Und das muss ich Ihnen dringend zeigen. Dragon Slayer 1983. Das war ein Arcade-Spiel. Da müssen Sie einen Dollar einwerfen, vielleicht auch ein bisschen mehr, weil das eine tolle Technik war. Und Sie haben ja die Spiele der 80er gesehen, dann sehen Sie plötzlich so ein Spiel. Das ist die Zukunft des Spiels. Das wusste jeder, zumindest solange wieder das Spiel angefangen hat. Das ist ein interaktiver Zeichentrickfilm, so sieht es aus. Das sehen Sie jetzt nicht, was Sie haben. Sie haben ganz viele Zeichentricksequenzen und können ab und zu, wenn solche Bedrohungen kommen, jetzt können Sie halt entscheiden, was Sie machen. Jetzt müssen Sie schnell reagieren. Sie können die Spielfiguren nicht wirklich bewegen. Das kann man heute machen. Das waren einfach Cutscenes mit Quicktime-Events, so würde man sagen. Also Sie müssen schnell auf den richtigen Knopf drücken, aber keiner sagt Ihnen, welcher das ist. Wenn Sie es nicht schaffen, sind Sie sofort tot. Und dann ist Ihr Dollar schon hin. Also ich glaube, so ein Spiel in 20 Sekunden war das Spiel bei den meisten rum, weil Sie von einer Gefahr in die nächste kommen. Und was Sie hier sehen, ist ein Gameplay, in dem der Spieler einfach alles richtig macht, sodass es tatsächlich ein Zeichentrickfilm ist. Aber was bis heute verblüfft, ist die Qualität der Grafik. Inzwischen kann man sowas auch voll interaktiv mit 3D-Engines bauen. Damals war es aber klar inspiriert von den Zeichentrickfilmen und gab dem Zuschauer, der ja nicht weiß, so wie Sie es nicht wissen, was ist eigentlich der Interaktivitätsanteil und was nicht, das Gefühl, wow, ich kann einen Zeichentrickfilm steuern. Und man merkt aber recht bald, das ist doch nicht die Zukunft, weil die Interaktionsmöglichkeiten viel zu gering sind. Und dass die Qualität ging aber auch nur, weil man ein Video, ein Medium hatte, was man beliebig ansteuern konnte, also wo man beliebige Videosequenzen einblenden konnte. Hier sehen Sie übrigens mal die vielen Tode. Every Death Scene in 720. Das sahen die meisten Spieler, also diese Bilder, und nicht das, was sie eben gesehen haben.
Seinen eigenen Schauwert, diese ständigen Todesszenen, aber das Problem ist, da steckt immer viel Geld dahinter, weil diese Todesszenen bedeuteten, dass sie nochmal neu anfangen mussten. Wobei das auch eine schöne Zusammenstellung ist. Also das ist eine ganz andere Geschichte, die da erzählt wird, als der Walkthrough. Was 83 rauskam, war Star Wars auf Arcade, hier mit der ehrgeizigen 3D-Ansicht. Es wird die Szene aus dem vierten Teil gespielt, so der Angriff auf den Todesstern, der war ja damals der Star Wars. Und man nimmt halt aus einem Film eine Actionsequenz, auch die Verfolgungsjagd oder jetzt eben den Assault auf den Todesstern. Und den kann man dann nachspielen. Und das gilt dann als Adaption. Die Story wiederum, da verlässt man sich drauf, dass der Spieler die Story ja im Kopf hat. Und deswegen genau weiß, wo er sich jetzt in der Handlung befindet, aber zum ersten Mal halt diesen Angriff auf den Todesstern selber ausführen kann. Wir haben das oben auch, das können Sie mal spielen. Beeindruckend auch wieder für unsere Bitgoogler, beeindruckend das Kabinett in der Zeit, also ein richtiger TIE Fighter-Sitz, in den man da reingeht. Ich glaube, ging auch für zwei Spieler, so manche Dinger, wo man dann sich zu zweit reinbegibt. Also eine wahnsinnig aufwendige Produktion, die auf dieser Star Wars Franchise aussetzt. Andere Spiele, so Crystal Castles war sehr beliebt, ist so ein Pac-Man-Klon, Track and Field ist ein Sportspiel, was versucht, eben die Mühen der Leichtathletik auch körperlich spürbar zu machen. Sie mussten, um zu laufen, immer den Joystick links und rechts bewegen oder ganz schnell einen Knopf drücken, damit sie sich auch körperlich an dem Arcade verausgaben, sofern das möglich war. Also sie kriegen halt irgendwie einen Mausarm, einen Tennisfinger und so. Aber tatsächlich merkte man auch an der Begeisterung der Spieler oder an dem Einsatz der Spieler, dass es durchaus als Sportspiel wahrgenommen wurde. Und je besser ihre Performance vor dem Gerät ist, desto weiter hüpft er, desto schneller läuft er oder desto besser schießt er. Und die Kung-Fu-Filme finden ihren Einzug über Karate Champ, da gibt es verschiedene Karate-Spiele, Way of the Exploding Fist kommt man auf Homecomputern, indem man auch hier sagt, vergiss die Filme, wir machen nur die Kampfsequenzen, den Rest wollt ihr ja eh keiner haben. Und jetzt finden die Easterns ihren Einzug in die Computerspielwelt. Die Lebensanzeige wird eingeführt in Dragon Buster, also es ist nicht mehr, sie werden getroffen und sie sterben, sondern 84 ist es möglich, Vitality, wenn sie getroffen werden, verlieren sie Leben und das Spiel ist zu Ende, wenn sie keine Vitality mehr haben. Das führt dann aber auch dazu, dass sie, wenn sie Geld einwerfen, nicht mehr notwendigerweise nur das Spiel erneuern, sondern sie können sich Leben dazu kaufen. So richtig, sie geben die Coins und dann kriegt die Figur mehr Leben und sie können länger spielen. Das wird bei Gauntlet so sein. Was eine Möglichkeit ist, dem Spieler die ständige Frustration zu ersparen, immer wieder von vorne anfangen zu müssen, wenn er neues Geld einwirft, sondern er kann weiterspielen und da sitzt das Geld dann viel lockerer. Heute nennt man das Free-to-Play, das Modell. Sie dürfen einmal anfangen, aber wenn Sie weitermachen wollen, so wie heißt das, dieses Good Candy Crush, nicht? Dann, wenn Sie weitermachen wollen, dann müssen Sie halt nochmal irgendwas kaufen und dann geht's. Das war damals das Geschäftsmodell, nur waren es nie free, also schon für das erste Spiel mussten Sie einwerfen. Aber wenn Sie heute Arcades wieder bauen würden, würde wahrscheinlich sagen, das erste Spiel ist kostenlos und danach halt wird es zur Kasse gewählt. So wird es ja auch gemacht. Gauntlet ist ein kooperatives Spiel für vier Spieler. Sie sehen hier auch hier ein beeindruckendes Kabinett, in dem wirklich auch vier Spieler Platz haben. Beliebt war auch ein Cocktailkabinett, wo man den Bildschirm in der Mitte hatte und die vier Spieler außen rum saßen und dann auch ihre Gläser, ihre Bier- und Weingläser darauf abstellen konnten. Und man muss sagen, eines der wenigen kooperativen Spiele, in denen sie zusammen bestehen und tatsächlich, wenn sie Geld nachwerfen, wenn sie kein Leben mehr haben, müssen sie Geld nachwerfen und können weiterspielen. Was natürlich, wenn da vier spielen, ist immer einer zuerst tot. Und wenn der mitmachen will, weiter muss er halt nachwerfen, aber dann stirbt der Nächste, aber dann sind wieder drei im Spiel. Also man dachte, ein Groschengrab, aber das Balancing war leider so, dass geübte Spieler mit einer Münze also so richtig lang spielen konnten.
sodass dann die ersten Kneipenbesitzer die Spiele da verbannt haben, weil sie gesagt haben, ich mache zu wenig Umsatz damit. Die Anschaffung sehr hoch, aber der Umsatz zu gering. Aber Gauntlet selber funktioniert als Spiel bis heute verblüffend gut. So ein Action-Rollenspiel-Adventure. Können Sie oben mal spielen, aber nur zu zweit. Outrun ist ein Rennspiel. Hatte ich Ihnen, glaube ich, schon mal was gezeigt. Genau, hatten wir darüber gesprochen bei Musik, wo Sie Musik individuell auswählen können. Heute haben Sie in GTA haben Sie ganze Radiostationen, die Sie einblenden. Damals hatten Sie aber zumindest 4 oder 5 Stücke, die Sie auswählen. Aber auch hier ein bisschen interdiegetische Musik, die ist ja in der Geschichte drin. Sie sehen ja die Hand, die jetzt am Radio irgendwie rumgeführt hat. Aber damit will man dem Spieler halt so ein bisschen, je nach seiner Stimmung, kann er so die Musik in dem Spiel selber beeinflussen. Und es erhöht die Immersion. Sie sitzen in so einem Rennauto, haben Gaspedal, Steuerknüppel und sogar sowas wie ein Radio, in dem Sie die Musik einstellen können und den Bildschirm fahren. Street Fighter kommt 87 als nicht erstens wieder, aber doch als das berühmte Kampfspiel, was diese ganze Serie dann auch hervorbringt, indem man gegeneinander oder gegen den Computer antrifft und durch geschickte Kombos versuchen muss, einen Kampf nach dem anderen, ein Bruce Lee nach dem anderen praktisch, aber mit, also meistens ist es so eine Mischung, es gibt westliche und östliche Charaktere, hier sehen Sie so eine östliche Semantisierung vor dem Buddhistentempel und dem geschorenen Buddhistenmönch, aber es ist eigentlich egal, welchen Sie auswählen, jeder hat seine Spezialfähigkeiten und Sie können dann gegeneinander antreten. Die 80er hatten wir gesehen, Anfang, also 83 bricht der Konsolenmarkt zusammen, die Atari 2600 floppt mit E.T. und insgesamt ist die Konkurrenz der Homecomputer zu groß. Das ändert sich also aus Japan kommend, also im Prinzip endet der amerikanische Konsolenmarkt und aus Japan kommt dann die Unterhaltungselektronik in Form von CD-Spielern auch, aber eben auch von der Famicom, also dem Family-Konsole, so ein Anglizismus im Japanischen. In Amerika und Europa als bekannt als Nintendo Entertainment System, NES 85, und Sega kommt mit dem Master System 85 raus und läutet die Konsolengeneration, die dritte Generation ein, die auf 8-Bit-Technologien basiert, ähnlich wie die Homecomputer in der Zeit, aber durch Spezialisierung gehen häufig noch voraus, den Homecomputern. Super Mario Bros. Ist das bekannteste Spiel, was die Mario-Franchise auf, beziehungsweise den Mario erstmal einführt. Der war ja noch Jumpman aus Donkey Kong. Und das Spiel muss ich Ihnen jetzt gar nicht zeigen, nehme ich an. Musik sind bekannt, Gameplay ist bekannt, oft kopiert. Finden Sie jede Menge Videos, Walkthroughs, Less-Speedruns, wo man jemanden in 5 Minuten das ganze Spiel irgendwie bestehen sieht durch alle Tricks. Und ich kann es Ihnen ja sagen, die Sprites der Wolken sind wieder Fische. Sie werden nie wieder Mario spielen können, ohne das zu sehen. Wie kein Anziel ist. So, es gibt andere wichtige Franchise, also andere wichtige Reihen, die in den 80ern auf der NES beginnen. Metroid, Dragon Warrior, auch Dragon Quest als Rollenspiel. Metroid ganz klar von Alien inspiriert, also ein Action-Adventure, wo Sie durch so eine düstere die Umgebung laufen und gegen verschiedene Aliens antreten. The Legend of Zelda als Haha, Stefan sagt immer, sein Rollenspiel, ich sage mal, es ist ein Action-Adventure, wir sind uns aber nicht einig. Also ein Computerspiel mit Rollenspiel und Action-Adventure-Elementen, aber es ist ein Action-Adventure. Was auch bis heute auf jede Nintendo-Konsole, auf jede neue Nintendo-Konsole kommt. Final Fantasy geht inzwischen in die 15. Runde, kommt 1987, ist ein ganz klassisches JRPG, also japanisches Rollenspiel, was ich glaube nächste Woche in der Vorlesung mal drankommt. Metal Gear geht inzwischen auch in die 5. oder 6. Also, oder eher 10. Instanz, fängt 87 an noch als 2D-Spiel, aber schon damals mit Schleich- und Stealth-Elementen. Castlevania ist so ein Horror, also Dracula, Jump-and-Run-Shooter, Action-Spiel, ähnlich wie Metroid. Man spricht auch von Metroidvania als Spiele, die ungefähr so funktionieren, wo sie über Plattformen springen, gegen Gegner kämpfen und verschiedene Power-Ups einsammeln müssen. Das alles beginnt auf der NES, die zu einer der erfolgreichsten Konsolen wird, in der Zeit, weil sie eben nicht nur neue Technik liefert, sondern auch hervorragende Spiele. Und das ist Nintendos großes Pfund bis heute.
dass sie zwar jetzt nicht mehr die dollste Technik haben, aber eben sie haben Pokémon, sie haben Zelda, Castlevania, Metroid, das sind exklusive Nintendo-Lizenzen, die sie auch, und natürlich die Mario-Lizenz, die sie auch auf allen Konsolen immer neu rausbringen. Und jetzt kommt noch was sehr Interessantes, was Sie, die Sie gerade gehen, drehen, nachschauen müssen, wenn Sie das hier vorbereiten, ist nämlich die Frage, woher kommen Computerspiele eigentlich zu ihren Inspirationen? The visual freedom of early video games opened the path for a certain abstract motion expression concerned with gameplay visuality and not necessarily sacrificed to verbal storytelling. Und ich zeige Ihnen das mal. Es ist vielleicht viel einfacher, wenn wir es nicht lesen, sondern uns mal anschauen. Unter gameplaygag.com Videos wird verglichen der frühe Stummfilm mit den 80er Jahren Plattformspielen. Das ist ganz fantastisch, wenn es läuft. Hier ist es. Achso, sie sind alle in der Season. Ja klar, das Problem, wenn sie jetzt alle das Netz abhaben. Dann bin ich hier, habe ich keine Exklusivansicht mehr. Also, hier sehen Sie Buster Keaton. Einen typischen Buster Keaton-Film. Naja, erstmal denkt man, das ist sozusagen eine lustige Idee, aber bis man merkt, also es ist mehr als einfach nur ein lustiger Zusammenschnitt, sondern ganz viele Elemente, also ästhetische Elemente der frühen Stummfilmzeit, sie können keine ausgedehnten Narrationen einbauen. Sie haben aber mobile Kameras und die wollten die Studios auch unter Beweis stellen. Sie haben eine bestimmte Herausforderung an das Mise-en-Scène, also die Bildkomposition muss viel stärker visuell rhythmisiert werden, weil sie so wenig dazu erzählen können. Und Actionsequenzen sind gerade in den familientauglichen Filmen, also wenn man nicht irgendwie gewalttätige Filme haben will, sind halt irgendwie auf Geschicklichkeiten und besonders abstruse Formen der Bewältigung von räumlichen Hindernissen ausgelegt. Das sind so diese typischen Verfolgungssequenzen. Und Miyamoto, der Mario-Schöpfer, war auch ein bekennender Fan von Stummfilmen. Also der mochte Charlie Chaplin, Buster Keaton. Sodass man durchaus davon ausgehen kann, dass er sich davon inspirieren ließ, auch wenn er es selber nie gesagt hat. Aber dieser, also dieser Parallelmontage hier deutet auch darauf hin, dass also die ein oder andere Transferleistung, wenn nicht bewusst, dann aber auch unbewusst stattgefunden hat, bei der Frage des Leveldesigns. Also was können wir, für welche Herausforderungen können wir den Spieler stellen? Und genau vor der gleichen Frage standen die narrativ etwas schwächeren Stummfilme, die ja gesagt haben, okay, wir haben nicht so viel, also wir können immer diese Zwischensequenzen einblenden, aber die Geschichte erzählt sich doch im Wesentlichen durch die Handlung. Und die Kamera ist eine klare Seitenansicht, sodass es dann doch zu nicht zufälligen Parallelen kommt. Das zeigt halt, dass Computerspiele als Medium erstmal ganz anders funktionieren. Genau, die haben die gleichen Probleme mit der Narration, aber sie haben halt das Gameplay und jetzt haben sie ihren interaktiven Buster Keaton-Film und deswegen vielleicht funktioniert gerade die Mario-Franchise so gut, weil die sich so sehr stark auf die Spatial Reasoning und solche Dinge konzentriert. Das geht aber noch weiter. Also sie haben hier noch andere, zum Beispiel sehr schön auch Douglas Fairbanks gegen Prince of Persia und Robin Hood. Und wobei hier ich ja immer noch behaupte, dass Pitfall sich stärker von Indiana Jones inspiriert, aber durchaus die frühen Fairbanks-Filme, also ganz ähnliche Wiederverfolgungsjagd hier Zorro, ganz ähnliches Leveldesign praktisch geliefert hat. Hier haben sie einen Mega Man auf der rechten Seite. hier ist ein Robin Hood. Oh, Batterie ist alle. Hier sehen Sie Robin Hood, auch von Fairbanks, der alle Actionfiguren so seiner Zeit dargestellt hat. Sindbad, Robin Hood, Zorro. Das waren auch die aus den Pulp-Romanen bekannten Figuren oder aus anderen. Also Zorro war ja auch so eine Figur, die eher aus den Groschenheften kam. Robin Hood selber hatte eher eine Romanvorlage. Hier sehen Sie dann, ich glaube, Metroid gegen die Abenteuer von Sindbad. Das ist auch schön, danach hören wir mal auf. Das ist hier Prince of Persia auf der rechten Seite. Also ein Spiel ist Ende der 80er, kommt das raus. Hier sehen Sie da mal eine modernere 3D-Fassung. Die immer noch vor dem gleichen Problem steht. Wir wollen ja dem Spieler Action bieten. Und wie kann man diese Action in dem 3D-Raum einigermaßen gut umsetzen? Genau das gleiche wie halt diese Fairbanks-Filme. So, damit höre ich dann für heute auf. Wir machen nächste Woche, also viel ist da gar nicht mehr in den 80ern zu sagen. Wir machen dann nächste Woche weiter. Und bis dahin sehen wir uns ja morgen schon wieder. Obwohl nicht alle, manche sehe ich auch erst nächste Woche.